NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Verwirrung um Auftritte türkischer Politiker in Deutschland, hohe Haftstrafen für jugendliche Attentäter in Essen, neuer Fall von sexueller Nötigung bei der Bundeswehr und USA verbieten Tablets und Laptops auf bestimmten Flügen. Politische Auftritte türkischer Politiker in Deutschland, das Aufregerthema schlechthin. Wenn örtliche Ordnungsämter aus unterschiedlichen Gründen Auftritte nicht genehmigen, dann kommen zunehmend wütende Tiraden aus Ankara. Von Nazi-Methoden und Faschismus ist da die Rede. Im Mittelpunkt Bundeskanzlerin Merkel, die verantwortlich gemacht wird. Heute kommt eine ganz interessante Wendung in dieser Geschichte. Ein Kölner Verband, der die Veranstaltungen für die Regierungspartei AKP bislang organisiert hatte, der teilte mit, alle geplanten Termine seien abgesagt. Die türkische Regierung hat das bislang offiziell aber nicht bestätigt. Jens Wiening erklärt uns die Verwirrung.
Es ist eine immer noch etwas verworrene Lage, denn ein offizielles Statement aus Ankara gibt es bisher nicht. Einzige Quelle, einige deutsche Medien zitieren eine Sprecherin der türkischen Regierungspartei AKP mit den Worten, es werde keine Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter mehr geben. Eine Begründung nannte die Sprecherin nicht und sie arbeitet für eine Koordinationsstelle der AKP in Köln. Stefan Meyer, der Innenexperte der CDU-CSU-Fraktion, reagierte auch erstmal vorsichtig auf die Aussagen.
Ich hoffe, dass diesen Worten jetzt auch Taten folgen. Natürlich bleibt abzuwarten, ob dies entsprechend jetzt auch in die Tat umgesetzt wird. Aber ich nehme zunächst einmal diese Äußerung der AKP als ein positives und erfreuliches Zeichen der Entspannung und der Deeskalation.
Und die Abgeordnete der linken Partei, Sevin Dadelen, relativierte die Aussagen der AKP-Sprecherin. Die AKP versuche ihren Anhängern zu verkaufen, dass sie gehindert worden sei, weitere Auftritte stattfinden zu lassen.
Es ist faktisch auch nicht wahr. Es waren keine Auftritte mehr von Regierungsmitgliedern der türkischen Regierung in Deutschland für das Referendum geplant. Alle vorgesehenen Ministerauftritte hat es in Deutschland bereits gegeben. Und für die Zukunft waren eigentlich nur noch Veranstaltungen Low-Level vorgesehen.
Allerdings sind laut AKP-Sprecherin auch Informationsveranstaltungen einfacher AKP-Abgeordneter abgesagt. Trotzdem ein offizielles Statement aus der Türkei fehlt. Im Auswärtigen Amt hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Wenn das stimmen sollte, sei es doch gut, dass nun hoffentlich die am Wochenende in Deutschland anlaufende Abstimmung über das Verfassungsreferendum in Ruhe stattfinden kann. Mehr gibt es dazu bisher nicht aus dem Auswärtigen Amt. Der ganze Fall war losgetreten worden von der UETD, der Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Die kümmert sich eigentlich um die Wahlkampfauftritte, wollte das aber nicht mehr machen, wie Generalsekretär Bülent Bilgi in einem ARD-Radio-Interview sagte.
Das haben wir als Vorstand beschlossen und wir möchten auch nicht, dass die Spannung in Deutschland weiterhin steigt. Das liegt nicht in unserem Interesse als UETD. Wir wollen mit diesem Schritt eine Deeskalation der Situation erreichen.
Bilgi betonte, was die AKP mache, sei deren Sache. Und so gibt es unter Berliner Politikern nun die Hoffnung, dass der Streit um die Wahlkampfauftritte tatsächlich beigelegt ist. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann.
Ich bin erleichtert, dass die Türkei jetzt davon absieht, ihre Minister hier nach Deutschland zu schicken. Wir müssen verhindern, dass die in Deutschland friedlich zusammenlebenden und freundschaftlich zusammenlebenden Türken und die Deutschen gegeneinander gestellt werden. Hoffentlich ist diese Maßnahme ein Beitrag dazu.
Ein Anliegen der Bundesregierung ist aber weiter nicht erfüllt. Trotz Zusage seitens der türkischen Regierung hat sie weiter keinen Zugang zu Deniz Yücel. Der Journalist mit einem deutschen und einem türkischen Pass sitzt seit Wochen in der Türkei in Haft wegen angeblicher Terrorunterstützung.
Sie wollten Ungläubige töten und dafür besorgten sie sich Baupläne für eine Bombe. Die drei jungen Muslime haben im April vergangenen Jahres ihren Plan in die Tat umgesetzt und ihre selbstgebaute Bombe in einem Feuerlöscher vor dem Tempel der Sikh-Religion in Essen abgelegt. Per Fernzündung richtete die Bombe starke Schäden an. Menschen wurden dabei verletzt. Dafür hat das Landgericht in Essen die heute 17-Jährigen zu hohen Jugendstrafen verurteilt. Sebastian Auer berichtet.
Die beiden Hauptangeklagten Yusuf und Mohammed sind wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu 7 bzw. 6 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der dritte Angeklagte, Tolga, muss wegen Verabredung zum Mord für 6 Jahre ins Gefängnis. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die heute 17-jährigen Yusuf und Mohammed mit einem zur Bombe umgebauten Feuerlöscher am indischen Sikh-Tempel in Essen Menschen töten wollten. Mehrere Gemeindemitglieder wurden bei dem Anschlag teils schwer verletzt. Die mehrjährigen Haftstrafen begründete Landgerichtssprecher Johannes Hidding so.
Sie können an der Höhe der Strafen sehen, dass die Richter hier keineswegs von einem dummen Jungenstreich ausgehen, der einfach nur ein bisschen aus dem Ruder gelaufen wäre, sondern die Richter gehen davon aus, dass sich die Jugendlichen hier auf einem sehr, sehr schlechten Weg befunden haben, den sie ganz lange Zeit beschritten haben und es einige Zeit brauchen wird, bis sie von diesem Trip der Radikalisierung wieder herunterkommen.
Jugendstrafen für Minderjährige sind nur bis zu einer Höhe von 10 Jahren möglich. Als Motiv gaben die Verurteilten im Prozess religiöse Gründe an. Sie hätten mit dem Anschlag Ungläubige treffen wollen. Das Gericht nannte es Hass auf andere Religionen. Alle hatten nachweislich enge Kontakte zur islamistischen Szene in Deutschland. Burkhard Benneken, Anwalt des Haupttäters Yusuf, will das Urteil jedoch nicht akzeptieren.
Also wir gehen auf jeden Fall in Revision und glauben auch, dass wir durchaus berechtigte Chancen haben, den Tötungsvorsatz noch mal in Zweifel zu ziehen. Wir hatten zahlreiche Argumente, wie zum Beispiel, dass Yusuf selbst fast in die Luft geflogen ist, als die Bombe zündete. Er hat mit dieser Wirkung einfach nicht gerechnet, sodass wir sagen, er wollte so eine erhebliche Explosion nicht. Das Ganze hat er maßlos unterschätzt.
Erleichterung währenddessen bei der indischen Sikh-Gemeinde in Essen. Die Mitglieder sagen, sie würden noch immer unter Schock stehen. Der schwer verletzte Priester kann seinen Beruf nicht mehr ausüben, erklärte heute Jan Czopka, Anwalt der Sikh-Gemeinde und Nebenkläger.
Ich selbst habe mit einem derartigen Urteil gerechnet als Nebenklagevertreter. Mein Mandant ist erleichtert. Ich spreche ja hier auch für meinen Mandanten. Mein Mandant ist mit diesem Urteil zufrieden. Er hat das Urteil eben mit großer Erleichterung aufgenommen, denn dieser Prozess hat ihn auch sehr belastet.
Alle Verurteilten waren zur Tatzeit erst 16. Deswegen verlief die gesamte Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So viel wurde aber auch im Urteil deutlich. Die drei Angeklagten hatten Kontakte in die salafistische Szene. Sie waren auch an Koranverteilungen in Fußgängerzonen beteiligt. Für einen direkten Kontakt zum sogenannten Islamischen Staat sah das Gericht aber keine Anhaltspunkte.
3 jugendliche Salafisten begehen also einen Anschlag gegen den Sikh-Tempel in Essen. Menschen werden dabei verletzt. Wie kann das sein? Paul-Elmar Jöris sagt in seinem Kommentar, gegen Radikalisierung, da hilft nur Prävention.
Die 3 Essener Tempelbomber wurden zu Freiheitsstrafen zwischen 6 und 7 Jahren verurteilt. Das ist hart. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die 3 erst 16 waren, als sie im April letzten Jahres die Bombe in dem Essener Sikh-Tempel legten. Allerdings war diese Tat von ihnen sorgfältig über Wochen hinweg vorbereitet worden. Im Internet bestellten sie Chemikalien für den Sprengsatz. Sie bastelten einen Zeitzünder und um sich der Wirkung der Bombe sicher zu sein, veranstalteten sie eine Probesprengung. Alles in allem hatten sie viel Zeit, um nachzudenken, obwohl sie erst 16 Jahre alt waren. Doch der Hass trieb sie zu der Tat. Das ist jedenfalls die Überzeugung der Essener Jugendstrafkammer. Wer aus Hass andere Menschen umbringen will, überschreitet eine Grenze und dafür muss er eine harte Strafe erhalten. Insofern ist das Urteil hart, aber gerecht. Die Radikalisierung der 3 verurteilten Jugendlichen war typisch für islamistische Terroristen. Der Leiter des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes Burkhard Freier nannte ihre Versagenskulisse typisch für radikalisierungsanfällige Jugendliche. Persönliche Probleme wie Schwierigkeiten in der Schule oder fehlende Anerkennung durch ihre Mitschüler trieb sie in die Fänge islamistischer Rattenfänger. Die gaben ihnen die Geborgenheit und Anerkennung, die sie vermissten. Zwar wurde der Bombenanschlag nach Überzeugung des Gerichtes nicht direkt vom Islamischen Staat oder einer anderen Organisation gelenkt, aber die 3 bewegten sich in einer Subkultur, in der der Hass auf andere gepredigt und geradezu gezüchtet wird. Man kann allerdings nach dem heutigen Urteil nicht zur Tagesordnung übergehen, denn die Radikalisierung der Jugendlichen war nicht verborgen geblieben. Yusuf T., der Hauptangeklagte, hatte noch 4 Tage vor dem Anschlag an einer Sitzung von Wegweiser, einer Initiative zur Deradikalisierung von islamistischen Jugendlichen, teilgenommen. Seine Mutter und auch seine Lehrer hatten bemerkt, dass er auf die schiefe Bahn geraten war, aber sie konnten ihn nicht halten. Polizei und Justiz können nur Straftäter ermitteln und verurteilen, doch allein können sie das Problem des islamistischen Terrorismus nicht lösen. Dafür bedarf es einer umsichtigen Vorbeugung. Wer auf die schiefe Bahn gerät, braucht rechtzeitige Hilfe. Im Prinzip ist das klar. Es gibt ja auch die Initiative Wegweiser der Landesregierung, aber, und das wird an dem Fall der Essener Jugendlichen deutlich, es gibt viel zu wenig Hilfe und viel zu wenig Geld für Prävention. Die Betroffenen, die Jugendlichen selbst, aber auch ihre Familien, Lehrer und Mitschüler werden zu sehr alleingelassen.
Der Kommentar von Paul Elmar Jöris im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist gleich 18.41 Uhr. Sexuelle Belästigung, ja Nötigung bei der Bundeswehr. Ein Thema, das nicht neu ist, aber es gibt leider wieder eine neue Gelegenheit, darüber zu reden. Denn in einer Kaserne der Gebirgsjäger in Bad Reichenhall, da wurde ein Soldat über Monate sexuell belästigt und gedemütigt. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft übernommen und die ermittelt jetzt gegen mehrere Gebirgsjäger. Christina Nagel in unserem Hauptstadtstudio, was gibt es denn Neues in dem Fall?
Also die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile bekannt gegeben, dass sie seit Februar schon ermittelt, und zwar gegen einen Soldaten wegen Mobbings und sexualbezogener Verfehlungen, wie es da heißt, und gegen 3 weitere Soldaten wegen Volksverhetzung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Und innerhalb der Bundeswehr laufen dann auch nochmal interne Ermittlungen, und da geht es gegen insgesamt 14 Soldaten.
Also es gibt schon einige Vorfälle in anderen Truppenteilen auch. Wie schätzen Sie das denn ein? Hat die Bundeswehr die Lage nicht im Griff?
Das ist von außen natürlich sehr schwer zu beurteilen. Wann sind es tatsächlich Einzelfälle, von denen ja dann immer schnell die Rede ist, oder ob das Ganze tatsächlich, wie es die Linke heute formuliert hat, tatsächlich systemischen Charakter hat. Klar ist aber, es gibt dieses Problem, das ist auch bekannt, und auch im Ministerium versucht man dagegen vorzugehen. Da geht es darum, alte Denkmuster aufzubrechen. Aber es geht eben auch vor allem darum, es den Betroffenen leichter zu machen, sich zu wehren. Also da ist zum Beispiel Anfang Februar jetzt eine Ansprechstelle eingerichtet worden im Ministerium, wo man sich hinwenden kann, wenn man Mobbing erfährt, wenn man diskriminiert wird oder wenn es eben auch tatsächlich um Gewalt, auch sexuelle Gewalt geht.
Haben Sie denn Informationen darüber, wie diese Anlaufstelle angenommen wird?
Da gibt es jetzt noch keine verlässlichen Informationen zu. Das Ganze ist ja auch noch sehr frisch. Und es ist so ein bisschen die Frage, ob eine Ansprechstelle tatsächlich beim Ministerium eine Rolle erfüllen kann, wie sie der Wehrbeauftragte mal im Kopf hatte, als er von einer Hotline sprach, die ja dazu führen soll, dass die Betroffenen sich einfach schneller wehren können und es leichter haben, einfach sich da zu öffnen und zu sagen, hier, das und das passiert mir gerade.
Ja, Stichwort Wehrbeauftragter. Was ist denn seine Reaktion zum neuesten Fall?
Er hat ja schon in seinem letzten Wehrbericht sehr klar gemacht, dass es ein großes Problem ist. Die Zahlen sind angestiegen. Also 2015 gab es 86 gemeldete Fälle. Im vergangenen Jahr waren es dann schon 131. Das heißt, er legt regelmäßig den Finger in die Wunde. Und er ist ja auch oft derjenige, der dann von den Betroffenen angesprochen wird. Und insofern macht er natürlich auch immer wieder Vorschläge, was sich verändern muss. Und eben deshalb auch sein Vorschlag mit der Hotline zum Beispiel.
Ja, und dann ist ja doch noch das Bundesverteidigungsministerium. Wie reagieren die denn?
Die melden sich natürlich zu jedem Fall jetzt nicht ganz konkret und explizit. Es ist aber klar, das ist natürlich jedes Mal etwas, was dann wieder als, das kann man nicht akzeptieren, das wollen wir so nicht, das ist nicht die Truppe, wir wollen einen respektvollen Umgang. Das sind Appelle. Es gibt auch einen offenen Brief von Ursula von der Leyen, der Verteidigungsministerin, jetzt im Internet. Da geht es um einen anderen Fall, wo sie auch nochmal Klarstellung bezieht. Man weiß da, dass man an dieses Problem ran muss. Man versucht auch einiges, aber es wird, glaube ich, noch einige Zeit dauern, bis man wirklich aus den jetzt benannten Einzelfällen tatsächlich Einzelfälle werden.
Einschätzungen und Informationen von Christina Nagel aus unserem Hauptstadtstudio. Gewalt, mangelnde Hygiene, Diskriminierung. Der Alltag in deutschen Flüchtlingsunterkünften ist vor allem für Kinder und für Frauen belastend. Eigentlich sollten Familien ja spätestens nach 6 Monaten die Massenunterkünfte verlassen. Doch das wird nicht immer eingehalten. Es klappt nicht. In den Unterkünften droht den Kindern aber Gewalt oder sie erleben Gewalt zwischen anderen. Das alles listet die UNICEF-Studie Kindheit im Wartestand auf. Bettina Nutz berichtet.
Christian Schneider von UNICEF Deutschland stellt etwas eigentlich Selbstverständliches fest.
Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit mit besonderen Bedürfnissen und mit eigenen Rechten. Das gilt auch für geflüchtete und migrierte Kinder. Sie sind eben erst einmal nicht Asylbewerber, nicht Flüchtlinge oder Migranten, sondern sie sind in erster Linie Kinder.
Kinder, die Krieg, Gewalt und Flucht hinter sich haben und die jetzt hier in Deutschland laut aktueller UNICEF-Studie allzu häufig in einem Ausnahmezustand leben müssen. Und den beschreibt Schneider so.
Die Familien warten. Sie warten auf die Entscheidung ihres Asylantrags. Sie warten sehnlichst auf einen Ort, an dem sie und ihre Kinder endlich zur Ruhe kommen können. Denn sie verbringen oft Monate auf engstem Raum mit vielen fremden Menschen. Sie warten oft lange auf einen Platz in der Schule oder in der Kita.
Dazu komme in vielen Fällen Stress. Durch räumliche Enge, Lärm, kaum Privatsphäre. Wenn es keine abschließbaren Zimmer gäbe, wenn Duschen und Toiletten nicht nach Geschlechtern getrennt seien. Adam Naber, einer der Autoren der UNICEF-Studie, über die Folgen, die Flüchtlingsfamilien so beschreiben.
Laut einem Viertel aller Befragten wurden Kinder und Jugendliche Zeugen von Gewalt und Bedrohung in Einrichtungen. 10% gaben sogar an, dass Kinder selbst Opfer von Gewalt und Bedrohung wurden.
Und die Dunkelziffer soll laut Studie deutlich höher liegen. Umgekehrt gab nur etwa 1/3 der Einrichtungen, die befragt wurden, an, überhaupt Konzepte zum Schutz von Kindern zu haben. Wie gut oder schlecht es Kindern in den Unterkünften geht, hinge zudem auch oft vom Zufall ab, moniert Adam Naber. Vom jeweiligen Bundesland und auch vom Unterschied zwischen Gemeinschafts- und Erstaufnahmeeinrichtungen. Naber nennt das Beispiel Bildung für Flüchtlingskinder.
In vielen Bundesländern bestehen unterschiedliche Regelungen, die die Schulpflicht, aber eben auch den Zugang zu Kitas einschränken. Nur ein knappes Drittel der Befragten aus Erstaufnahmeeinrichtungen gab an, dass ein Regelschulbesuch stattfindet.
UNICEF fürchtet, dass die Wohnungsnot in Ballungsräumen die Lage noch schwieriger macht, kritisiert aber auch die Pläne der Bundesregierung, die Ausreisepflicht zu verschärfen. So müssten Asylbewerberfamilien noch länger unter diesen schwierigen und nicht kindgerechten Bedingungen leben. Für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, deren Asylanträge kaum Aussicht haben, könnte daraus ein vorläufiger Dauerzustand werden. UNICEF-Geschäftsführer Christian Schneider spricht von Kinderleben, die von Tristesse und langem Warten geprägt seien. Und das dürfe nicht sein.
Viele geflüchtete Kinder und Jugendliche, die ich treffen durfte, zuletzt eben auch in Hamm, lernen unglaublich schnell die deutsche Sprache und sind sehr motiviert, sich sehr viel mehr zu erarbeiten. Sie können häufig am schnellsten in der neuen Umgebung Fuß fassen und sind dabei auch eine wichtige Brücke für die Integration der gesamten Familie. Kurzum, in ihnen steckt ein riesiges Potenzial.
Über die UNICEF-Studie Kindheit im Wartestand berichtete Bettina Nutz. Der Geheimdienst der DDR, die Stasi, hat alles und jeden im Land bespitzelt. Und das alles in Zeiten, in denen es noch kein Internet und keine digitalen Medien gab. Millionen Seiten beschriebenes Papier zwischen Aktendeckeln. Vieles von dem hat die Wende überdauert, einiges geschreddert und in Säcken gelagert. Und damit diese Akten auch noch lange frisch bleiben, müsse eine archivgerechte Lagerung organisiert werden. Das fordert der Stasi-Unterlagenbeauftragte Jahn. Volker Schaffranke berichtet.
Es gibt eine Fülle an Stasi-Material, Akten, Foto-, Bild- und Tondokumente, die seit fast 30 Jahren von staatlicher Seite gesichert und erfasst werden. Langsam kommen die Archive aber nicht nur an ihre Kapazitätsgrenzen, die Standorte sind auch nicht immer dafür geeignet, sprich das Papier der Akten wird feucht und brüchig.
Mehr als die Hälfte der 111 Kilometer Stasi-Akten ist derzeit auf 12 Archivstandorte in den östlichen Ländern verteilt. Keiner dieser Standorte ist geeignet für die dauerhafte Nutzung und erfüllt alle Kriterien für archivgerechte Lagerung.
Roland Jahn leitet seit 6 Jahren die Stasi-Unterlagenbehörde. In seinem neuen Jahresbericht spricht er sich für eine neue und zukunftsfähige Struktur der Stasi-Unterlagen aus. Geplant ist die Einbindung der Stasi-Akten in die jeweilige Gedenkstättenlandschaft der Länder. Leipzig macht es vor. Die Stadt und das Land Sachsen planen am Standort der ehemaligen Bezirksverwaltung der Stasi ein gemeinsames Konzept von Stasi-Unterlagenarchiv und Gedenkort. Ähnliche Ideen gibt es in Rostock.
Das verlangt unter anderem Modernisierung und Investitionen in Digitalisierung und archivgerechte Bauten.
Seit Ende der DDR vor 27 Jahren haben mehr als 3 Millionen Menschen einen Antrag gestellt, in ihre persönlichen Stasi-Akten blicken zu können. Die eigene Lebensgeschichte neu zu erfahren, sei nicht selten ein großer Einschnitt, so Roland Jahn. Auch wenn das Interesse der Bürger an ihren persönlichen Stasi-Unterlagen zurückgeht, die Möglichkeit, dieses Material weiter anzuschauen, bleibe bestehen.
Viele Menschen schauen nämlich erst spät in ihre Akten, zum Beispiel, wenn sie in den Ruhestand gehen. Nicht wenige haben Fehlzeiten bei der Rentenberechnung, weil sie politisch verfolgt wurden. Da können die Stasi-Akten helfen, Beweise zur Rehabilitierung vorzulegen.
Das Stasi-Aktengesetz, das die Arbeit der Behörde regelt, läuft 2019 in Teilen aus und dann auch die Frist für Opfer von SED-Unrecht, einen Antrag auf Rehabilitierung und Entschädigung zu stellen. Das sei ein Fehler im System, so der Stasi-Unterlagenchef. Hier sei der Bundestag gefragt.
Die Frist für Anträge zur Rehabilitierung muss aufgehoben werden. Aufarbeitung von Unrecht darf kein Verfallsdatum haben.
Der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn. In Frankreich, da wird am 23. April der oder die Nachfolgerin von Staatspräsident Hollande im ersten Wahlgang gewählt. Insgesamt treten 11 Kandidaten an und die 5, die am meisten Chancen haben, die haben sich gestern ein erstes Fernsehduell geliefert. Und dabei ging es hart und auch lebhaft zur Sache zwischen Nationalismus und sozial-ökologischen Visionen, wie Barbara Kostolnik aus Paris berichtet.
Viel stand auf dem Spiel in diesem ersten von 3 Fernsehduellen. Nervös aber waren zunächst einmal die beiden Moderatoren, die gleich zu Beginn Namen und Vornamen der Kandidaten durcheinander warfen.
Jean-Luc Benoît Hamon,
das linke Duo in Gestalt des extrem linken Jean-Luc Mélenchon und des Sozialisten Benoît Hamon, mischte die Runde mächtig auf, mit vereinten Kräften gegen Marine Le Pen, die schon in ihrem ersten Statement zeigte, dass sie sich in der Sache nicht zurückhalten würde.
Moi, je veux être la présidente de la République française.
Ich will Präsidentin Frankreichs werden und nicht die Vizekanzlerin von Angela Merkel.
Je ne souhaite pas être la vice-chancelière de Madame Merkel.
Gesellschaft, Wirtschaft und Außenpolitik, diese 3 Themenfelder galt es für die 5 Kandidaten zu beherrschen. Der Ton war harsch. Vor allem Mélenchon und Le Pen gifteten sich immer wieder an. Vor allem beim Thema Immigration wurde es laut. Während Le Pen die Einwanderung auf 0 zurückfahren möchte, erklärte Mélenchon:
Les gens ne partent pas en immigration par plaisir.
Die Leute verlassen ihre Heimat nicht aus Spaß. Wir sollten uns hüten, von einem hohen Ross über sie zu urteilen. In Europa gab es viele Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und nach Frankreich gegangen sind. Ich bin auch ein Einwandererkind. Ihre Ideen sind Blödsinn.
Tout le reste sont des histoires. Elle ne marchera jamais.
Kümmerlich zischte die Chefin des rechtsextremen Front National als Antwort in Richtung Mélenchon.
Schisch.
Aber auch die anderen Kandidaten hatten ihre Scharmützel, vor allem beim Thema die Rolle des Islam in der Gesellschaft. Wir sollten lieber Richtung Integration gehen, statt wahltaktisch Kapital aus Ängsten zu schlagen, schoss der Sozialist Hamon gegen Le Pen, während sich der parteilose Emmanuel Macron ereiferte: Sie gehen in eine Falle, Madame Le Pen. Sie machen aus unseren 4 Millionen muslimischen Mitbürgern Feinde der Republik, aber nicht mit mir. Der Sozialist Hamon, der parteilose Macron und immer wieder der extrem agile und extrem linke Mélenchon brachten Feuer in die Debatte. Still blieb nur der konservative François Fillon. Wird das hier eine Debatte zwischen Le Pen und Mélenchon? Seufzte er kurz, um im zweiten Teil, als es um die Wirtschaft ging, aufzuwachen und seinerseits Marine Le Pen anzugehen. Der wahre Serienkiller der französischen Kaufkraft ist Madame Le Pen. Wenn sie aus dem Euro herausgeht, dann haben wir eine galoppierende Inflation und dann kann sich hier niemand mehr etwas leisten. Als es gegen Ende der 3,5 Stunden dann um die Transparenz der Abgeordneten ging, um Antikorruptionsbemühungen und um Frankreichs Platz in der Welt, holte Marine Le Pen noch einmal aus. Mit einem vergifteten Kompliment Richtung Macron, ihres aktuellen Hauptkonkurrenten. Monsieur Macron, Sie haben ein Wahnsinnstalent. Sie können 7 Minuten reden, ohne dass ich mich danach nur an ein einziges Thema erinnere. Das ist die absolut totale Leere. Genutzt hat die Attacke nicht. In einer Blitzumfrage direkt im Anschluss an die Debatte schnitt Macron am besten ab. Gefühlter Gewinner dieser ersten Runde war jedoch Jean-Luc Mélenchon, der es immer wieder schaffte, einen Treffer zu landen. 2-mal haben die Kandidaten und die Kandidatin noch Gelegenheit, über das Medium Fernsehen ihre Argumente vorzubringen und die Franzosen zu überzeugen. Nächster Showdown ist am 4. April.
Barbara Kostolnik aus Paris. Und aus Frankreich, da erreicht uns gerade noch diese Nachricht. Der französische Innenminister Le Roux tritt zurück wegen der Ermittlungen zu einer möglichen Scheinbeschäftigung seiner Töchter. Das gab der 51-Jährige selbst bekannt. Der Fernsehsender TMC hatte zuvor berichtet, dass der Innenminister seine beiden Töchter 24 Mal kurzzeitig als parlamentarische Mitarbeiterinnen angestellt habe. Und dieser Bericht legt nahe, dass die Töchter nicht die gesamte Arbeit geleistet haben, für die sie dann auch bezahlt wurden. Bereits bei seinem Auftritt auf der CeBIT in Hannover, da hat der japanische Ministerpräsident Abe erkennen lassen, dass er ein Anhänger des Freihandels ist. Es komme auf internationale offene Zusammenarbeit an, man brauche keine Mauern. Das kommt natürlich auch bei der EU gut an. Beide Seiten wollen das gegenseitige Freihandelsabkommen nun zügig abschließen. Die EU treibt mit Hochdruck die weiteren Handelsabkommen mit Ländern aus dem pazifischen Raum voran. Hintergrund ist der Rückzug der USA aus dem TTIP-Abkommen. Kai Küsten aus Brüssel.
Nicht ein einziges Mal ließen die Spitzen der EU-Institutionen den Namen Donald Trump fallen, als sie gemeinsam mit ihrem japanischen Gast vor die Presse traten. Und doch schien so vieles von dem, was sie sagten, auf den neuen US-Präsidenten gemünzt. Zum Beispiel, als EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker betonte, wie wichtig für die Europäische Union das geplante Freihandelsabkommen mit Japan sei.
This agreement is necessary.
Dieses Abkommen ist notwendig, weil wir an freien, fairen und auf Regeln basierenden Handel glauben. Daher werden wir uns weiterhin der Welt zuwenden und nicht zum Isolationismus zurückkehren. Die EU ist offen für Geschäfte, faire Geschäfte.
For fair business.
US-Präsident Trump hingegen hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen das transpazifische Partnerschaftsabkommen auf und eine Amerika-zuerst-Politik angekündigt. Die EU und Japan hingegen versuchen nun, mit Hilfe zweier Abkommen, eines über Freihandel, eines über eine strategische Partnerschaft, den lebendigen Beweis dafür zu liefern, dass sich eine offene Weltordnung weiter lohne. Ich versichere Ihnen, dass die EU voll dem Ziel verpflichtet ist, beide Abkommen sehr bald abzuschließen, erklärte EU-Ratspräsident Tusk an den japanischen Ministerpräsidenten Abe gewandt. Kommissionschef Juncker wurde den Zeitplan betreffend sogar noch etwas konkreter. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Diskussionen heute den Weg ebnen für einen zügigen Abschluss noch in diesem Jahr. Auch wenn beide Seiten jetzt aufs Tempo drücken, einfach wird das nicht. Im Laufe der 2013 begonnenen Verhandlungen wurde schnell deutlich, dass es durchaus strittige Punkte gibt. Japan wünschte sich zum Beispiel keine EU-Zölle mehr auf Landwirtschaftsprodukte und Autos. Die europäische Automobilbranche war lange skeptisch, auch weil sich japanische Wagen in Europa besser verkaufen als umgekehrt. Was den Handel betrifft, so würde das Abkommen natürlich einen echten Schub für beide Seiten bedeuten, meint EU-Kommissionschef Juncker. Der japanische Ministerpräsident hatte jede Menge Freundlichkeiten für die EU als Gastgeschenk mitgebracht. Ein starkes Europa ist gut für die Welt, erklärte er zum Beispiel in Brüssel, um dann aber doch auch ganz konkret auf die USA zu sprechen zu kommen. Ich finde es wichtig für Japan und die EU, auch mit den USA weiter zusammenzuarbeiten und in der Welt gleichzeitig die Flagge des Freihandels als Vorbild hochzuhalten. Wenn man das europäisch-japanische Abkommen schnell abschließe, wäre das ein Symbol für Freihandel für die ganze Welt, befand Abe. Widerspruch erntete er dafür von den EU-Vertretern selbstverständlich nicht.
Keine Flüssigkeiten, keine Scheren, natürlich auch keine Messer, aber jetzt auch keine Tablets oder Laptops. Die USA machen anscheinend ernst. Reisende von bestimmten Flughäfen in muslimischen Ländern dürfen auf Flügen in die USA künftig keine größeren elektronischen Geräte mehr in ihrem Handgepäck mitführen. Betroffen seien 10 Flughäfen, teilte das US-Heimatschutzministerium mit. Sabrina Fritz berichtet aus Washington.
Die Fluggesellschaften haben bis 25. März Zeit, die Vorschrift umzusetzen. Betroffen sind unter anderem Turkish Airlines, Qatar Airlines und Emirates. Wer mit einer dieser Fluggesellschaften aus Kairo, Istanbul oder Dubai in die USA fliegen will, darf außer seinem Handy keine elektronischen Geräte benutzen. Für Geschäftsleute, die auf dem Flug mit einem Computer arbeiten wollen, könnte dies eine deutliche Beeinträchtigung werden. Auch Touristen aus Deutschland könnten betroffen sein, wenn sie zum Beispiel von Istanbul in die USA fliegen wollen. Turkish Airlines bietet von Frankfurt über Istanbul günstige Verbindungen an. Begründet wird das Laptop-Verbot mit Geheimdienstinformationen, die eine andauernde Gefahr durch Flugzeuge für die USA beobachten. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Der Elektronik-Ban soll wohl bis Mitte Oktober anhalten. Luftfahrtexperten sehen es als großes Problem, dass nun alle Laptops ins Gepäck aufgegeben werden müssen. Viele Reisende hätten nur noch Handgepäck und viele Geschäftsleute wollen ihren Computer mit sensiblen Daten nicht in einem Koffer aufgeben.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage Tschüss für heute, einen schönen Abend an alle. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.